Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Wir wollen mit Angela Merkel über eine große Koalition verhandeln. Das beschließt der Parteikonvent der SPD. Wir sprechen über Forderungen, Risiken und eine clevere Strategie. Wir wollen grüner werden, das sagt FDP-Präsident Philipp Müller. Wirklich? Wir hinterfragen die freisinnige Ökostrategie. Und wir hinterfragen eine Förderstrategie. Der Westen unterstützt auf dem Balkan die literarische Vielfalt. Vorausgesetzt, die Bücher haben alle dasselbe Thema.
Tragischerweise ist dieses Interesse fast ausschließlich mit dem Bürgerkrieg in Jugoslawien verbunden.
Sagt der Literaturwissenschaftler. Eine Geschichte von gutem Willen und zweifelhaftem Resultat. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger. Und mit den Nachrichten Ueli Zindl.
Die deutsche SPD wird definitiv mit der CDU in Koalitionsverhandlungen eintreten. Ein kleiner Parteitag der Sozialdemokraten hat den Verhandlungen klar zugestimmt. Zuvor hatte schon der Parteivorstand deutlich Ja gesagt zu Verhandlungen. Die Koalitionsgespräche mit der CDU sollen am Mittwoch beginnen. Falls ein Koalitionsvertrag zustande kommt, will die SPD ihre Mitglieder darüber abstimmen lassen. Der Tessiner Staatsrat Michele Barra ist tot. Der Lega-Politiker verstarb heute im Alter von 60 Jahren bei sich zu Hause in Ascona, wie Tessiner Medien berichten. Barra hatte erst diese Woche verlauten lassen, dass er sich wegen einer schwerwiegenden Erkrankung in medizinische Behandlung begeben müsse. Deshalb hatte er eine längere Auszeit nehmen wollen. Barra war erst seit diesem April Mitglied der Tessiner Regierung. Zuvor war er während vieler Jahre Stadtpräsident von Ascona und Tessiner Großrat. Frankreichs Präsident François Hollande muss für seine Haltung in der Abschiebung einer Schülerin nach Kosovo heftige Kritik einstecken. Nur noch 23% der Franzosen sind mit seiner Politik zufrieden. Hollandes Angebot an das Mädchen, ohne ihre Familie nach Frankreich zurückzukehren und ihre Ausbildung zu beenden, stieß in Frankreich auf Unverständnis. Die mit der Rechtspartei UMP warf Hollande vor, davon besessen zu sein, seine sozialistische Basis zufriedenzustellen. Umfragen zufolge sind die meisten Franzosen einverstanden mit der Abschiebung. In Luxemburg hat die Bevölkerung ein neues Parlament gewählt. Zur Stimmabgabe aufgerufen waren 240.000 Personen. Es wird erwartet, dass Premierminister Jean-Claude Juncker mit seiner christlich-sozialen Volkspartei erneut am meisten Stimmen holt. Ob es allerdings wieder für eine Koalition mit den Sozialdemokraten reicht, gilt als ungewiss. Die Sozialdemokraten streben vielmehr eine Koalition mit den Liberalen und den Grünen an. Die Wahlergebnisse werden im Laufe dieses Abends erwartet. Etwa 100 Homosexuelle haben in Podgorica, der Hauptstadt Montenegros, einen öffentlichen Umzug durchführen wollen, zum ersten Mal in der Geschichte des Landes. Rund 2000 Polizisten sicherten die Parade von Schwulen und Lesben im Zentrum der Stadt. Die Polizisten wurden von Extremisten mit Steinen beworfen. Als die Lage zu eskalieren drohte, wurden die Teilnehmer der Parade von der Polizei in Gefangenentransportern in Sicherheit gebracht. Die serbisch-orthodoxe Kirche des Landes übte heftige Kritik an der Parade. In Australien hatten Brände im Bundesstaat Neu-Süd-Wales bisher über 35.000 Hektar Buschland zerstört. Der Premierminister des Bundesstaates rief den Notstand aus. Westlich der Metropole Sydney drohen zwei Brände zu einer Feuerwalze Richtung Stadt zusammenzuwachsen. Jovanka Tito, die Witwe des kommunistischen jugoslawischen Staatsgründers Josip Broz Tito, ist tot. Die 88-Jährige starb nach 2 Monaten Behandlung im Krankenhaus in Belgrad, wie ihre Ärzte bestätigten. In St. Gallen hat die Olma ihre Tore geschlossen. Rund 380.000 Personen haben die Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung dieses Jahr besucht. Das sind rund 2% weniger als im Jahr zuvor. In der Schweizer Fußballmeisterschaft kommen die Berner Young Boys nicht aus ihrem Vorabtie heraus. Michel Schönbechler.
Die Berner Young Boys und Luzern trennten sich 1:1. Unentschieden, der Ägypter Mahmoud Karaba erzielte bereits in der 5. Minute den Führungstreffer für die Luzerner. Erst 5 Minuten vor Spielende glich Michael Frey für die Berner aus. Mit 5:1 gewinnt der Aufsteiger Aarau gegen den FC Zürich. Der Aarauer Davide Galla erzielte dabei 2 Tore. Die Grasshoppers setzten sich gegen den Tabellenletzten Lausanne mit 2:0 durch. GC erzielte beide Tore in der zweiten Halbzeit. In der Tabelle liegt Basel nun 3 Punkte vor GC an der Spitze. Luzern hat sich auf den 3. Platz vorgeschoben. Im Spitzenspiel der Eishockeymeisterschaft setzten sich die Kloten Flyers in Davos mit 1:0 durch. Der amerikanische Stürmer Peter Müller traf in der 54. Minute mit einem Flachschuss. Die Kloten Flyers haben mit diesem Sieg die Tabellenspitze übernommen, mit einem Punkt Vorsprung vor Davos. Ambri verliert zu Hause gegen Genf mit 0:1. Matthew Lombardi erzielte in der 53. Minute den Genfer Siegtreffer. Und beim Weltcup-Turnier der Springreiter in Helsinki erreichte Olympiasieger Steve Gerda mit Nino de Bissene den 2. Platz hinter dem Franzosen Patrice Delavaux. Steve Gerda hat in der Weltcup-Gesamtwertung die Führung übernommen.
Das Wetter. Heute Abend und in der Nacht regnet es zeitweise. Morgen fällt zuerst örtlich Regen. Dann wird es zunehmend freundlich, nur im Süden bleiben viele Wolken. Es ist mild mit 16 bis 21 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Wie gut passt Rot zu Schwarz? Politische Farbenlehre aus Sicht der SPD. Wie gut passt Grün zum Freisinn? Politische Farbenlehre aus Sicht der FDP Schweiz. Dann politisches Durcheinander, das reicht in Tunesien bis in den Kindergarten.
Ça va de mal en pire. Tout le monde se plaint, tout le monde n'est pas content.
Es geht immer schlechter, alle sind unzufrieden, sagt Maman Afoufa. Nicht schlechter, aber einseitiger macht westliches Geld die Balkanliteratur. Und schließlich digitale Würmer und tödliche Bomben, wie die NATO den Krieg der Zukunft plant. Thema in unserer Sendung International um 6:30, gleich nach diesem Echo der Zeit. Ja. Wir wollen mit CDU und CSU über eine große Koalition verhandeln. Das haben also die 200 Delegierten der SPD am heutigen Parteikonvent beschlossen. Kaspar Selg in Berlin, mit welchen Forderungen geht die SPD in diese Koalitionsverhandlungen?
Die SPD-Parteiführung hat nach den ersten Vorverhandlungen mit der CDU in der vergangenen Woche 10 Mindestbedingungen formuliert. Bedingungen, unter denen sie sozusagen nicht mitmachen wolle. Da ist zuvor, dass der flächendeckend geltende gesetzliche Mindestlohn von 8,50 Euro, da will man auf gar keinen Fall nachgeben, das war die Hauptforderung der SPD im Wahlkampf. Dann sind da Verbesserungen in der Altersvorsorge, mehr Geld für Bildung und Infrastruktur, eine andere Politik bei der Euro-Rettung gegenüber den Ländern im Süden Europas und einiges mehr.
10 Mindestbedingungen, sagen Sie, aber der Wunschzettel der Sozialdemokraten, der dürfte ein ganzes Stück länger sein.
Das sicher, aber die SPD-Parteiführung hat nach den Vorgesprächen mit der CDU entschieden, dass man den Mindestlohn, das zentrale Anliegen, nur durchbekommt, wenn man auf die andere Hauptforderung, Steuererhöhung für Reiche, verzichtet. Die ist nicht drin in den 10 Punkten. Und hier hat der linke Parteiflügel jetzt heute bei diesen Diskussionen im Parteikonvent heftig opponiert. Auch andere Forderungen aus dem ursprünglichen SPD-Wahlprogramm, die in den 10 Punkten nicht enthalten waren, wurden wieder nachgefordert von der linken Seite. Hier hat man sich jetzt darauf geeinigt, dass man die als Ziele zwar wieder aufnimmt, aber in einer Formulierung, die einigen Spielraum lässt. Das heißt jetzt, wir werden in den Koalitionsverhandlungen auf einer soliden und gerechten Finanzierung aller Projekte bestehen. Und es heißt auch, wir werden keine sozialen Kürzungen akzeptieren. Also der längere Forderungskatalog ist ein Stück weit wieder hereingekommen, aber mit einer einigermaßen offenen Formulierung.
Und wie realistisch sind die Forderungen der SPD? Sie hat ja in diesen Verhandlungen klar die schwächere Position.
Sie sind insofern einigermaßen realistisch, als man diese 10 Punkte ja nach ersten Verhandlungen mit der CDU-CSU formuliert hat. Man hat einiges von den eigenen Forderungen im Wahlprogramm bereits weggelassen. Aber speziell beim Punkt Finanzen wird das alles noch sehr schwierig werden, glaube ich. Die CDU hat ihren Wählern ja mehrfach und klar gesagt, mit uns gibt es keine Steuererhöhungen. Die SPD sagt jetzt, unsere Forderungen müssen solide und gerecht finanziert werden. Wie man mehr Investitionen in Bildung, in Infrastruktur, in die Renten einführen will, ohne Steuererhöhungen, aber solide und gerecht finanziert, das sehe ich noch nicht. Und ohne eine Lösung auf diesem Gebiet wird es keine große Koalition geben.
Heute haben also 200 Delegierte Verhandlungen mit der CDU-CSU zugestimmt. Später aber werden die SPD-Mitglieder an der Basis abstimmen, ob sie einem Koalitionsvertrag der jetzt eben ausgehandelt werden soll, zustimmen oder nicht. Wie geschickt ist dieses Vorgehen?
Ich glaube, es ist sicher geschickt, aber auch riskant. Man hat so, Stichwort geschickt, zwei Trümpfe in Händen gegenüber einer, dank dem Wahlergebnis, einer viel stärkeren Verhandlungspartnerin. Man kann zum einen jetzt immer mit einer Ablehnung durch die Mitglieder drohen, wenn die Gegenseite sagt, das machen wir nicht. Und zum anderen weiß man ja auch, dass Angela Merkel auf die SPD angewiesen ist. Sie hat keine andere Option. Es sei denn, sie wolle noch einmal bei den Grünen anklopfen, aber an deren Parteitag an diesem Wochenende hat sich gezeigt, dass die von vielen vorausgesagte Umorientierung der Grünen hinein in die Mitte, näher zur CDU, nicht stattgefunden hat. Das heißt, auch hier könnte Frau Merkel auf Granit beißen. Aber umgekehrt, das Risiko ist natürlich eben, dass man mit einem Vertrag mit der Union, den man jetzt aushandelt, dann doch nicht durchkommt bei den Mitgliedern.
Es heißt ja, die Mehrheit der SPD-Basismitglieder sei gegen eine große Koalition. Für wie groß halten Sie denn die Chancen, dass es tatsächlich zu einer schwarz-roten Regierung kommt in Deutschland?
Es ist sehr schwer abzuschätzen. Ich würde jetzt mal grob schätzen, das steht vielleicht bei 60-40, dass es zu einer großen Koalition kommt. Aber da stehen noch sehr harte Verhandlungen bevor, vor allem im Bereich Finanzen. Und das wird auch dauern. Sigmar Gabriel, der SPD-Chef, hat eben gesagt, er hoffe, man werde bis Weihnachten zu einem Ergebnis kommen. Und dann, wie Sie gesagt haben, muss noch eine Mitgliederbefragung stattfinden. Da ist mit einigen Unwägbarkeiten zu rechnen. Die Parteibasis war, wie Sie sagen, in ihrer Mehrheit bisher dagegen. Jetzt beginnt sich das langsam mit diesen ganzen Diskussionen ein bisschen zu ändern. Aber das ist einfach nicht so leicht vorauszusagen.
Besten Dank nach Berlin. Das waren Einschätzungen von Kaspar Selk. Die FDP Schweiz will grüner werden. So kann sie sich neuerdings eine ökologische Steuerreform vorstellen. Eine Reform, die Strom, Benzin und Heizöl massiv verteuern würde. Das heißt aber nicht, dass die Freisinnigen Ja sagen zur bundesrätlichen Energiepolitik. Im Gegenteil. Philipp Burkhardt.
Den Vorschlägen des Bundesrates zur ökologischen Steuerreform steht die FDP kritisch gegenüber. Dies haben die Freisinnigen noch am 4. September in einer Medienmitteilung festgehalten. Wenige Wochen später klingt es nun plötzlich anders. In einem Interview mit der Sonntagszeitung erklärt Parteipräsident Philipp Müller heute, die FDP müsse ein ökologisches Profil entwickeln. Einer ökologischen Steuerreform stehe man unter gewissen Bedingungen offen gegenüber. Die FDP, die sich immer gegen Bürokratie und höhere Steuern und Abgaben ausspricht, will sich nun also für höhere Strom- und Benzinpreise einsetzen? Gegenüber Radio SRF gibt sich Parteichef Philipp Müller bereits zurückhaltender und erklärt:
Wir sind weiterhin kritisch gegenüber einer ökologischen Steuerreform, weil wir noch nicht wissen, was konkret das beinhaltet, was genau damit gemeint ist. Wir behalten uns vor, das zu prüfen, was der Bundesrat auf den Tisch legen wird und gegebenenfalls eigene Vorschläge zu bringen.
Ja, aber nicht so. Ist also die Haltung der FDP zu den Bundesratsplänen für eine ökologische Steuerreform. Denn parteiintern ist die Skepsis bei wichtigen Exponenten groß. Vizepräsident und Nationalrat Christian Wasserfallen sagt:
Ich persönlich bin da sehr kritisch, ob die zielführend sind, und letztlich ist es immer noch die Frage, ob eine ökologische Steuerreform als System überhaupt funktionieren kann, weil es ist ganz einfach, eine ökologische Steuerreform, die erfolgreich ist, die schafft sich selber ab. Und dann hat der Bund keine Einnahmen mehr. Die Leute haben zwar dann weniger bezahlt, aber es ist dann ein Irrglaube zu glauben, man würde diese Steuern nie mehr wieder erhöhen. Und da habe ich etwas Angst, dass das dann zu einer völligen Eigendynamik kommt, die dann letztlich der Konsument und der Steuerzahler zu beraten hat.
Es ist offensichtlich, die FDP will mit einem grüneren Anstrich den Grünliberalen und der BDP etwas entgegensetzen, die in der Vergangenheit mit Ökothemen gepunktet haben, während sich die FDP im Krebsgang befindet. Das Schielen auf andere Parteien könne allerdings auch gefährlich sein, betont FDP-Vize Wasserfallen.
Also ich persönlich bin klar der Meinung, dass man nicht zu den Grünliberalen zu schielen hat als Freisinniger, weder zur BDP noch zur SVP, sondern wir müssen unsere eigenen Rezepte präsentieren und unsere eigene Politik machen.
Wasserfallen ist bewusst, dass mittlerweile die SVP die einzige Partei ist, die sich klar gegen höhere Steuern und Abgaben im Energiebereich ausspricht und sich kein grünes Mäntelchen umbindet. Parteipräsident Philipp Müller sagt dazu:
Ja, das mag so sein, aber entscheidend ist, was unsere Basis will. Unsere Mitglieder verlangen, dass wir eben eine Politik machen, die in diese Richtung geht. Und wir können nicht Rücksicht nehmen und sagen, ja, das Feld ist schon besetzt. Dann müssten wir beispielsweise sagen, wir machen keine Sozialpolitik, weil dort ist die SP schon tätig. Das kann es nicht sein.
Allerdings betont die FDP, dass die neue Offenheit zu einer ökologischen Steuerreform nicht einer Zustimmung zur bundesrätlichen Energiestrategie gleichkomme. In einem neuen Papier, das die Konferenz der kantonalen Parteipräsidenten und der Parteivorstand abgesegnet haben, hält die Partei fest, dass die Botschaft des Bundesrates große Mängel enthalte. So sei die vorgeschlagene Reduktion des Stromverbrauchs unrealistisch und nicht umsetzbar. Und auch eine Finanzierung über Subventionierungen lehnt die FDP weiterhin kategorisch ab.
Bald 3 Jahre ist es her, seit in Tunesien Diktator Ben Ali gestürzt wurde. Zur Ruhe kommt das Land seither nicht. Erst gestern wieder sind bei Auseinandersetzungen mit der Polizei 10 radikale Islamisten getötet worden. Und auch die Gespräche zwischen Islamisten und der Opposition für eine neue Übergangsregierung, die diese Woche am Mittwoch beginnen, werden von großen Spannungen geprägt sein. Und auch im Alltag, an Orten, wo Politik sonst höchstens eine kleine Nebenrolle spielt, sind Spannungen zu spüren. Das hat Daniel Voll im Kindergarten Baba Sanfour in einem Vorort von Tunis erfahren.
Ein schmales Tor an der Quartierstraße, dahinter öffnet sich ein weiter Garten, in der Mitte ein zweigeschossiges Haus. Auf der Wand Bilder, blaue Männchen mit roten und weißen Mützen, einer mit weißem Bart, Papa Schlumpf, in Arabisch Baba Sanfour. Auf der Wiese inmitten einer Schar von Kindern steht Maman Afoufa, vielleicht 60 Jahre, kurze dunkle Haare, wachsame Augen. Vor über 30 Jahren hat die studierte Französischlehrerin hier ihren privaten Kindergarten eröffnet und hat es nicht bereut.
J'ai une licence de français, mais quand l'idée m'est venue d'ouvrir un jardin d'enfants, ma propre garderie, j'ai opté pour et j'ai réussi. L'enfant, il se sent, ils sont épanouis les enfants.
Baba Sanfour soll für die Kinder ein Ort sein, wo sie sich entfalten können, sagt Mama Fufa. Ein Ort der Ruhe in einer bewegten Zeit. Auch wenn sich das Leben in Tunesien seit der Revolution stark verändert habe, im Kindergarten merke man nichts davon.
Pour nous ici au jardin d'enfants, non. Nous avons toujours le même nombre. Les gens ils sont comme d'habitude, mais il y a des gens bien sûr, la révolution a les a touchés.
Die tiefe wirtschaftliche Krise, in die Tunesien gerutscht ist, wird freilich auch im Kindergarten spürbar. Die Preise für Lebensmittel, für Haushaltsgüter oder für Kleider sind stark gestiegen. Auch Mama Afoufa hat das Betreuungsgeld von 100 Dinar auf 120 erhöhen müssen. 20%, das entspricht etwa der realen Teuerung der letzten 2 Jahre. Viele Leute müssen den Gürtel enger schnallen.
On voit que certaines personnes, ils ont plus de mal, ils comptent plus. Côté financier, c'est plus dur maintenant.
Dazu kommen die politischen Unruhen, Streiks oder politisch motivierte Morde, der endlose Streit zwischen der islamistisch dominierten Regierung und der Opposition, die das Land lähmt.
Avant la révolution, notre souci c'était qu'on n'avait pas de liberté de la presse, qu'on n'avait pas le droit de parler, c'était un dictateur.
Vor der Revolution schränkte die Diktatur die Meinungsfreiheit und die Medien ein. Aber die Straßen seien weniger schmutzig gewesen, die Arbeitslosigkeit tiefer, die Misere kleiner. Was schon früher schlecht gewesen war, sei heute noch schlimmer und alle beklagten sich. Was die Kindergärtnerin auch spürt, sind die Spannungen zwischen Laizisten, die an der bisherigen Trennung von Staat und Religion festhalten wollen, und Anhängern der Islamisten, die mehr Religion im Alltag fordern. Diese haben längst Fuß gefasst in der Bildung. Deren Schulen seien aber nicht sofort als religiöse Institute erkennbar, sagt Mama Fufa. Sie erzählt von einem Vater, der seine Tochter in einem solchen Kindergarten untergebracht hatte.
Il a dit, je suis allée dans un jardin d'enfants où j'ai inscrit ma fille. Je ne savais pas que les animatrices étaient avec le niqab, le directeur avec la barbe, là. Alors il a dit, comment je peux mettre ma fille dans une institution comme celle-là?
Erst als er die vollständig verschleierten Kindergärtnerinnen in der Nikab und den bärtigen Schulleiter sah, merkte er, wo er sein Kind angemeldet hatte und suchte dringend einen anderen Platz. In Maman Afoufas Baba Sanfour. Sie selber will keine religiösen Eiferer im Kindergarten. Religion ist für sie Privatsache, die alle mit sich selber ausmachen müssen.
Je n'accepte pas que les gens soient fanatiques. On ne parle pas religion ici. Tu veux faire la prière, tu la fais chez toi. Ça ne me dérange pas. Mais tu n'es pas venu ici pour enseigner l'islam. Animer, c'est danser, c'est égayer la vie d'un enfant. Ce n'est pas être avec son foulard et faire la prière.
In ihrem Kindergarten will Mama Afoufa dasselbe machen wie schon lange vor der Revolution. Freiraum schaffen, damit sich die Kinder entwickeln können.
Die Reportage aus Tunesien von Daniel Voll. Für viele steht der Balkan vor allem für viel Gewalt und tragische Kriege. Solche eindimensionalen Balkanbilder will das Festival Culturescapes in Basel erweitern. Die DEZA, die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, hat zwischen 1999 und 2012 die Kultur auf dem Balkan mit Millionen gefördert und unterstützt jetzt auch das Festival in Basel. Aber westliches Geld, wie das aus der Schweiz, sagen Kritiker, haben auch mitgeholfen, das Bild vom Balkan als Kriegsschauplatz weiter zu zementieren. Der Bericht von Karin Salm.
Davor Beganovic ist 1959 in Banja Luka in Jugoslawien geboren und hat in Belgrad studiert. Und er erinnert sich gut, dass sehr viele Autoren damals im sozialistischen Jugoslawien dank ihrer Arbeit als Lektoren für die staatlichen Verlage eine solide finanzielle Basis hatten. Seit 1992 lebt Davor Beganovic in Deutschland und ist an der Universität Konstanz Lehrbeauftragter für slawische Literatur. Jugoslawien gibt's längst nicht mehr und mit der Privatisierung der Verlage haben die Autoren, die heute kroatische, serbische oder bosnische Autoren sind, eine ganz wichtige Einnahmequelle verloren.
Diese Autoren sind sehr oft angewiesen auf die westliche Kulturfonds.
Und tatsächlich, viele private Stiftungen betreiben eine intensive Kulturförderung auf dem Balkan. Sie laden Autorinnen und Autoren aus Kroatien, Bosnien oder Montenegro ein, damit diese einige Monate in Deutschland, Italien oder der Schweiz schreiben können. Und auch die öffentliche Hand unterstützt die postjugoslawischen Staaten. So zum Beispiel die DEZA. Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit hat nach dem Bürgerkrieg für den Balkan ein eigentliches Kulturprogramm gestartet und dafür knapp 41 Millionen Franken ausgegeben. Brigitte Hagmann von der DEZA.
Wir denken, dass Kunst und Kultur ganz breit wahrgenommen werden kann. Und wir denken, dass gerade diese Vielfalt, wie man sich ausdrücken kann, eben dazu fördert, dass man sich eben auch wagt, sich auszudrücken.
Dem Literaturwissenschaftler Davor Beganovic liegt die Förderung der Literatur aus seiner Heimat natürlich besonders am Herzen. Aber trotzdem wird seine Freude über den westlichen Kulturgeldersegen getrübt. Die Leserinnen und Leser wollen vor allem eines.
Meines Erachtens tragischerweise ist dieses Interesse fast ausschließlich mit dem Bürgerkrieg in Jugoslawien verbunden.
Und dieses einseitige Interesse habe Konsequenzen.
Dementsprechend wollen die Autoren diese Problematik mit einbauen in ihre literarischen Texte, um auch dem westlichen Verlagswesen gerecht zu sein.
Mit anderen Worten, die gut gemeinte Unterstützung aus dem Westen lenkt letztlich auch die literarischen Inhalte. Wer wahrgenommen werden will, muss übersetzt werden. Übersetzt wird in erster Linie das, was die deutschen, französischen oder englischsprachigen Leser interessiert, nämlich die Kriegserfahrungen. Der Literaturwissenschaftler Beganovic hat ein prominentes Beispiel, Miljenko Jergovic. Auch in seinem 2011 auf Deutsch übersetzten Roman «Volga, Volga» gelingt es dem kroatischen Schriftsteller mit leichter Hand, die politische Geschichte mit dem individuellen Schicksal zu verbinden. Miljenko Jergovic zeigt die kleinen Leute hinter dem Balkankrieg. Davor Beganovic erinnert daran, dass Jergovic aber auch über andere Themen schreibt.
Ein wunderschönes Buch von Miljenko Jergovic, «Gloria in Excelsis», aber das Buch wird nicht übersetzt. Und was immer Jergovic über Krieg schreibt, kommt sofort im Westen.
Warum die Erwartungen der westlichen Leser an die postjugoslawische Literatur von Klischees geprägt seien, dafür hat der Literaturwissenschaftler eine Vermutung. Dubravka Ugresic. Ihr literarischer Essay über den Zerfall Jugoslawiens war schon früh ein internationaler Erfolg.
Vielleicht ist die Literatur von Dubravka Ugrešić schuld, unter Anführungsstrichen schuld, dass man den gleichen Diskurs von anderen jugoslawischen Literatinnen und Literaten erwartet. Also diese Melancholie, Nostalgie, Bearbeitung des Krieges ohne direkte Darstellung von kriegerischen Handlungen.
Dass die Kulturförderung einseitig sei, das ist Brigitte Hagmann von der Direktion Entwicklung und Zusammenarbeit nicht aufgefallen. Dass die westliche Wahrnehmung aber einseitig sei, das sei schon möglich.
Wir alle kennen den Balkan aus den Schlagzeilen in diesen Zeitungen. Wir haben vielleicht gewisse Vorstellungen wie aus einigen Büchern, aus denen wirklich der Krieg im Vordergrund steht. Aber dieses Culturescapes gibt eben ganz vielen Künstlern und Künstlerinnen, die ein anderes Bild zeigen vom Balkan, die Möglichkeit, hier aufzutreten.
Brigitte Hagmann von der DEZA. Das Festival Culturescapes in Basel dauert noch bis Mitte Dezember. Gar nicht mehr dauert aber das heutige Echo der Zeit. Verantwortlich heute Matthias Kündig. Für die Nachrichten Patrick Seiler. Am Mikrofon Roman Villinger.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.